Ja, hallo nochmal zusammen. Willkommen im Content. Schön, seid ihr alle da. Wir freuen uns, dass wir hier Jakob Springfeld begrüßen dürfen heute, einen jungen Autor, Buchautor. Er hat jetzt sein zweites Buch geschrieben, das er heute vorstellt hier. Ist Aktivist und ja, gibt Lesungen an Schulen und auch an Festivals. ja, viel Vergnügen und lass doch mal einen Applaus hören für Jakob.
Ja, moin, auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist jetzt schon der vierte Festivaltag. Ein bisschen verwallert bin ich auch, aber ich freue mich auf die Lesung und vor allem auf die anschließende Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir mit der Zeit hinkommen, deswegen, falls Leute Fragen haben oder ähnliches, sprecht mich sehr gern im Anschluss einfach an und kommt auf mich zu. Aber ja, erstmal danke, dass ihr alle da seid. Genau, ich bin Jakob, ich bin in Zwickau in Westsachsen aufgewachsen. Das ist so eine Stadt mit 90.000 Einwohnern und ich glaube, weiße, privilegierte Leute, wie ich es eben auch bin, die können in so Städten sehr, sehr entspannt aufwachsen. Für mich hat sich dieser sehr positive Blick auf Zwickau, den ich in vielerlei Hinsicht immer noch in mir trage, spätestens mit meinem politischen Aktivwerden auf jeden Fall ziemlich stark geändert, aufgrund von Anfeindungen, aufgrund von einer Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex und all diesen Themen. Aber spätestens bei meiner Lesungstour mit dem ersten Buch, auch in Westdeutschland, habe ich einfach festgestellt, dass es nach wie vor einfach ein krasses Ungleichgewicht oder auch ein Messen mit zweierlei Maß ja, besteht, wenn es darum geht, die Demokratiekrise und die Faschisierung der Gesellschaft in Ost- und Westdeutschland irgendwie zu beschreiben, um irgendwie ein kurzes Beispiel zu machen. Ich war letztens in München und habe auch Zwickau erzählt, vom Aufwachsen in Zwickau erzählt, vom NSU-Komplex erzählt. Und nach dieser Lesung kamen so zwei, drei Leute auf mich zu und haben mich zur Seite genommen und meinten, ja, Jakob, jetzt mal ganz im Ernst, wir in München, wir leben ja hier wirklich in einer heilen demokratischen Blase. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen Zwickau und München und die will ich, glaube ich, auf gar keinen Fall irgendwie kleinreden. Und trotzdem finde ich es absurd, dass wenn Leute irgendwie den Ortsnamen Zwickau hören, alle selbstverständlich sehr schnell und auch berechtigterweise an den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, denken, weil er nun mal dort untergetaucht ist. Aber wenn Leute irgendwie München hören, dann denken sie wahrscheinlich ans Oktoberfest, an den FC Bayern München und an all diese Dinge, anstatt auch daran, dass da zwei fucking NSU-Morde stattfanden oder es zum Beispiel diesen rechtsextremen Anschlag am Olympiazentrum gegeben hat. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, gemeinsam mit Burkhard Miltenberger, mit dem ich das Buch gemeinsam geschrieben habe, genau auf diese Problematik mal so ein Stück weit hinzuweisen, aber auch am Ende zu versuchen, so ein paar Lösungsperspektiven mitzugeben. Ich beginne aber vielleicht einfach mal mit einer kleinen Anekdote, die, ja, glaube ich, das Leben für viele, die gerade im Osten oder im ländlichen Raum politisch aktiv sind, aktuell ziemlich gut auf den Punkt bringt. Ich habe gerade geheult, aber eigentlich bin ich wütend. Ich bin wütend wegen dem, was ich erlebe, was ich jeden beschissenen Tag erzählt bekomme, wegen der Nachrichtenlage. Ich möchte der motivierte, gelassene, lächelnde und an Veränderung glaubende Typ bleiben, der ich bin. Aber bin ich dieser Typ überhaupt noch oder bete ich mir ein Mantra vor, an das ich eigentlich selbst kaum noch glaube? Je mehr ich versuche, meine Gefühle in Worte zu fassen, desto deutlicher merke ich, dass das manchmal kaum möglich ist. Ich kann das, was ich, was wir erleben, kaum beschreiben. Es fühlt sich manchmal so an, als würde die Welt über meinem Kopf zusammenbrechen und wenn ich ehrlich bin, dann tut sie das vielleicht auch. So kommt es mir zumindest oft vor, so kommt es mir vor, wenn ich bei meiner Lesung in Kreiz davon höre, wie KommunalpolitikerInnen bedroht werden. Marcel, Aktivist und Stadtrat in Kreiz, berichtet mir, in der Stadt, nicht weit von meinem Wohnort, ist vor einiger Zeit dieses Graffiti aufgetaucht. Der Schriftzug prangte groß auf der Fläche von 6 Garagentoren und darauf stand Marcel Buhlmann töten, daneben ein Hakenkreuz, SS ruhen. Und Marcel erzählt weiter, dass er mit seiner Freundin einen Koffer packen möchte, einen Koffer für den Notfall, denn er sieht die Möglichkeit, dass die AfD in Thüringen nicht nur stärkste Kraft wird, sondern sogar an die Regierung kommen könnte. Schon im Frühsommer 2023 hält Marcel das, was bei den Landtagswahlen im September 2024 dann tatsächlich eintreten sollte, für sehr wahrscheinlich. Die AfD wird mit Abstand stärkste Kraft und das, obwohl man den Chef der AfD in Thüringen sogar laut Gerichtsurteil als Faschisten bezeichnen darf.
Marcel packt mindestens gedanklich seinen Koffer, weil er Angst hat und meint, dass er seinen Reisepass wieder herauskramen muss, damit er im Notfall schnell abhauen kann, weil im Ernstfall alles sehr schnell gehen kann, sehr gefährlich werden würde. Und ich verstehe diese Ängste, denn ich habe sie selbst, zumal diese Ängste auch von Jugendlichen im Alter von 15, 16 Jahren bei meinen Lesungen immer und immer wieder bestätigt werden. Heute Lesung in meiner Heimatstadt Zwickau, sogar zwei Lesungen, Lesungen an einer Schule. Mehrere Kids erzählen mir, dass es wieder okay sei, Neonazi zu sein. Die meisten machen da nur mit, weil es cool ist, die wissen gar nicht, was dahinter steht. Ein Junge mit Migrationsgeschichte sagt, das Leben muss ja weitergehen, aber ich habe echt Schiss, alleine laufe ich hier nicht durch Zwickaus Innenstadt. Wir sind ja schon richtig lange hier, aber wegen meines Aussehens bekomme ich seit 2014, 15 immer wieder Stress. Viele berichten mir, dass sie Neonazis persönlich kennen oder in ihrem Freundeskreis haben. Es ist normal geworden, rechts zu sein, es ist normal geworden, AfD zu wählen, es ist normal geworden, Neonazi zu sein. Ja, immer dann, wenn ich auf so Lesungen, aber auch bei den Büchern über Gefühle spreche oder schreibe und auch über Ängste schreibe, frage ich mich so ein Stück weit, ob ich das tun sollte. Denn ich glaube, es ist so ein weit verbreitetes Denken, gerade irgendwie unter AntifaschistInnen zu sagen, wir haben keine Angst, wir lassen uns keine Angst machen und jedes Zeigen von Ängsten ist im Endeffekt genau das, was Neonazis erreichen wollen. Ich würde sagen, in gewisser Hinsicht stimmt das, aber ich stelle einfach immer wieder fest, dass ich mich maximal unehrlich fühlen würde, wenn ich in so einem Buch solche Sätze schreiben würde. Denn ich glaube, die Angst gehört einfach für ganz viele Menschen dazu. Und das, was ich so irgendwie auch erstaunlich bereichernd finde, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass selbst aus Ängsten am Ende irgendwie sowas wie Mut entstehen kann. Was ich damit sagen will, ich war irgendwie letztens in Waltershausen in Thüringen, hatte eine Lesung. Und nach der Lesung saßen ganz viele Leute vor mir, die über Rassismus, rechte Gewalt, Anfeindungen, all diesen Scheiß erzählt haben. Und erstaunlicherweise sorgte das halt am Ende der Lesung nicht dazu, dass alle Leute am Ende noch mehr Angst hatten, sondern es sorgte halt dazu, dass jede einzelne fucking Person gecheckt hat, dass diese Ängste nicht nur auf den eigenen Schultern lasten, sondern dass wir diese Ängste alle haben und dass, wenn wir das realisiert haben, wir auch gemeinsam Wege finden können, genau damit umzugehen. Und ich halte, glaube ich, diesen Gedanken immer wieder für sehr essentiell, weil es ist ja eigentlich auch das, was uns von Neonazis und von Rückwärtsgewandten unterscheidet, dass wir auch irgendwie über Ängste sprechen, über Gefühle sprechen, über all diese Dinge und das nicht sofort als Zeichen von Schwäche deklarieren. Ja, als wir angefangen haben, dieses Buch, danke. Als wir angefangen haben, dieses Buch zu schreiben, haben wir auf jeden Fall schon nach wenigen Wochen und Monaten immer wieder gemerkt, dass es eigentlich nie einen richtigen Zeitpunkt hätte geben können, dieses Buch abzugeben, einfach weil immer mehr auch Ereignisse stattfanden, die genau diese These, dass eben die extreme Rechte logischerweise nicht nur im Osten, sondern auf dem gesamten Bundesgebiet auf dem Vormarsch ist, bestätigt haben. Einer dieser Momente war, glaube ich, auch der Brandmauerbruch im Bundestag. Ich stand dann da irgendwie aus Sachsen angereist vorm Konrad-Adenauer-Haus, waren irgendwie ein paar 10.000 Leute da und ich habe eine Rede gehalten und ich war irgendwie mal wieder schockiert davon, wie schockiert die Leute waren, die irgendwie vor mir standen. Erstmal fand ich ziemlich bedauerlich, dass alle über diesen Brandmauerbruch gesprochen haben, aber niemand darüber, was dieser Gesetzesentwurf beinhaltet hat und dass wir einfach mittlerweile in einer Zeit leben, in der über Menschen als Ströme gesprochen wird und nicht mehr als Menschen in diesem sogenannten Zustromsbegrenzungsgesetz. Und andererseits fand ich es einfach so absurd zu realisieren, dass gerade Brandmauerbrüche seit mittlerweile wirklich mehreren Jahren im Osten, aber eben auch im Westen immer und immer wieder stattfinden. Und ich muss ein so ein Beispiel noch kurz erzählen, vielleicht auch einfach, um mir so ein bisschen meine Wut von der Seele zu reden, kurz, aber auch einfach, weil es, glaube ich, die Situation in Städten wie Zwickau recht gut auf den Punkt bringt. Im vergangenen Jahr wurde in Zwickau ein neuer Jugendbeirat gewählt, also ein demokratisches Gremium, angeschlossen an den Zwickauer Stadtrat, wo halt junge Leute mitbestimmen sollen können. Und in diesen Jugendbeirat wurde ein AfDler gewählt, soweit so scheiße. Und danach kamen NDR-Recherchen zutage, die halt belegen konnten, dass dieser AfD-Politiker Kontakte zu rechtsterroristischen Netzwerken gehabt hat. Und im Anschluss gab es einen Antrag im Zwickauer Stadtrat, um diesen Neonazi mit Rechtsterrorkontakten aus diesem Gremium auszuschließen. Aber eine größere Mehrheit des Zwickauer Stadtrats stimmte gegen diesen Antrag und der Neonazi mit Rechtsterrorkontakten konnte halt in diesem Jugendbeirat bleiben. Er ist kurz daraufhin freiwillig zurückgetreten, aber ich glaube, Stories wie diese zeigen irgendwie, wie schwer es, glaube ich, für viele Leute gerade aus dem ländlichen Raum ist, mit dieser Empörung umzugehen, auf die man auch im Jahre 2025 noch stößt, obwohl das für ganz viele Menschen in diesem Land, glaube ich, seit Jahren irgendwie bittere Realität darstellt. Ich habe tatsächlich irgendwie Lesungen im Westen erlebt, bei denen Leute im Anschluss in Tränen ausgebrochen sind und mir erzählt haben, dass sie zum ersten Mal gecheckt haben, dass das, was da irgendwo im tiefen Osten passiert, so existenziell bedrohend ist, dass es logischerweise auch Auswirkungen auf das Leben in Westdeutschland haben könnte. Und das hat mich, glaube ich, doch immer wieder ziemlich schockiert. Und deswegen würde ich euch, glaube ich, ganz kurz mitnehmen. Ich muss einen Schluck trinken. Ich würde euch kurz mitnehmen auf eine gedankliche Lesungsreise in den Westen. Rechte Gewalt ist seit jeher ein gesamtdeutsches Problem und tritt keineswegs nur regional in Erscheinung. Und dennoch begegnen mir bei Lesungen in Westdeutschland häufig Entsetzen und völlige Ahnungslosigkeit, die ich mir manchmal wirklich nicht erklären kann. Dass vor allem in Ostdeutschland einige der Lesungen aus meinem Buch Unter Nazis nur noch unter Polizeischutz stattfinden konnten und ich für den Notfall immer mein Pfefferspray mit dabei habe, erscheint einem westdeutschen Publikum in weiten Teilen kaum vorstellbar. Trotzdem gibt es auch in Westdeutschland immer wieder Wortmeldungen, die diese Ahnungslosigkeit konterkarieren. Dies verdeutlichen einige Anekdoten. Im Anschluss an eine Lesung aus meinem Buch im Januar 2024 im hessischen Heppenheim meldete sich ein älterer Herr als erstes zu Wort und zeigte sich erleichtert. Also wir in Heppenheim, wir in Hessen, wir leben ja hier wirklich auf der Insel der Glückseligen. Eine Frau erinnerte daraufhin an die damals verbreiteten Bauernproteste. Sie sei zu einem der Traktoren gegangen und wollte in Erfahrung bringen, wer diese Demo organisiere. Es sei die AfD Heppenheim gewesen. Ich erinnere mich noch genau an das Staunen und Trauen, das durch den Saal ging. Das Publikum konnte es nicht fassen. Hier bei uns eine weitere, durch die erste Wortmeldung fast wütend gewordene Frau erzählte, dass ihre schwarze Tochter an der Schule in Heppenheim immer wieder Rassismuserfahrungen machen musste. Was das zeigt, ist man weiß, privilegiert und kennt man keine Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, dann lässt sich die extrem rechte Gefahr überall leicht ausblenden, egal ob in West- oder ob in Ostdeutschland, egal ob in der Großstadt oder auf dem Dorf. Der Unterschied von Veranstaltungen im Westen zu denen in der ostdeutschen Provinz besteht dann meist darin, dass viel mehr Leute die beängstigendsten Geschichten erzählen können und die Reaktionen fallen dann viel häufiger eher so aus: Ja, ja, nichts Neues, so ist es. Im März 2024 nahm ich eine Einladung des Aktionsbündnisses Pfaffenhofen ist bunt an, um im Festsaal des dortigen Rathauses zu lesen. Rund 100 ZuhörerInnen kamen, unglaublich, viele waren von den Schilderungen aus Zwickau bestürzt. Im Anschluss an die Lesung gab es noch eine angeregte Diskussion und zahlreiche Fragen. Die Grundstimmung, wie meist im Westen, was du berichtest, ist schon deutlich krasser als das, was hier in Pfaffenhofen abgeht. Dann erzählte ich, dass ich auf meinem Weg zum Rathaus an der evangelischen Kirche vorbeigekommen sei und an deren Fassade ein hingeschmiertes, großes Hakenkreuz gesehen habe. Alle waren total schockiert, ein Kirchenvorstand erstattete Anzeige und sorgte dafür, dass das Hakenkreuz übermalt wurde. Dann meldete sich ein jüngerer Zuhörer, der vor Ort für die SPD aktiv ist und erzählte, dass er vor kurzem aufgrund seiner politischen Einstellung im Bus herumgeschubst worden sei. In einem Bericht über die Lesung auf der Website von Pfaffenhofen ist bunt heißt es, das Buch beleuchte die Gründe, warum Ostdeutschland ein fruchtbarer Boden für rechtsextreme Ideologien und Haltungen sein kann. Das stimmt, aber offenbar ist Rechtsextremismus eben auch im bayerischen Pfaffenhofen nicht unbekannt, selbst wenn er dort vielleicht weniger offen und weniger bedrohlich auftritt als in Ostdeutschland. Politisch zeigt sich in Pfaffenhofen ein anderes Bild als in ähnlich großen Städten im Osten, beispielsweise in Riesa, Torgau oder Weißwasser. Im Stadtrat von Pfaffenhofen findet sich kein AfD-Mitglied und im Stadtrat mit 61 Sitzen ist eine gerade dreiköpfige AfD-Fraktion vertreten. Das sieht in den sächsischen Kleinstädten ganz anders aus. Umso ermutigender finde ich es dennoch, dass es eben auch in Pfaffenhofen Initiativen wie Pfaffenhofen ist bunt gibt. Am Tag darauf war ich in München. Aus dem dortigen Publikum wurde ich gefragt, als erstes, wie man denn aus München heraus Sachsen unterstützen, beziehungsweise wie man vor den anstehenden Landtagswahlen Ressourcen nach Sachsen bringen könne. Ich habe mich für die Frage bedankt und etwas provokant zurückgefragt, ob die Münchner Gruppe denn auch schon mal in Pfaffenhofen gewesen sei, ob sie mit den Initiativen im ländlichen Umland gut vernetzt sei, da es ja offenkundig auch dort Handlungsbedarf gäbe. Die Reaktionen darauf waren eher verhalten. Ich möchte hier niemanden vorführen oder lächerlich machen. Die Arbeit der Aktivistinnen vor Ort, die mich eingeladen hatten, ist wichtig und richtig. Und ich halte es auch wirklich für denkbar, dass westdeutsche Aktivistinnen, die vielleicht nicht unter dem extremen Druck stehen, wie ihre Mitstreitenden im Osten, in einer Art von antifaschistischen Partnerinnenschaften zusammenarbeiten, um Ressourcen besser zu verteilen. Doch auch hier würde ich mir wünschen, dass die Westdeutschen die Problematik nicht nur in der Ferne suchen. Ja, ich glaube, diese Anekdoten bringen auch ganz gut auf den Punkt, dass es eben neben dem Ost-West-Gefälle einfach immer wieder ein großes Stadt-Land-Gefälle gibt. Ich finde es einfach immer wieder auch ziemlich schockierend festzustellen, dass eben Leute, ob in Leipzig oder Leute in München, manchmal einfach nicht checken, was irgendwie im Umland passiert. Und ich glaube, dass wir es einfach ja, nach wie vor mit einem Phänomen zu tun haben, wo meistens diejenigen Menschen, die in Verantwortung stehen, versuchen, dieses Problem irgendwie auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder auf bestimmte geografische Lagen Deutschland zu projizieren und dabei aber vergessen, dass es einfach uns alle angeht. Denn ich glaube einfach, wenn man das Problem der Demokratiekrise nur auf den Osten projiziert, dann relativiert man damit einfach ein Problem, das uns alle angeht. Und ich glaube auch, dass die letzten Bundestagswahlen spätestens recht eindrücklich gezeigt haben, dass man eigentlich sagen kann, dass Westdeutschland zeigt verzögert dem folgt, was aktuell in Ostdeutschland passiert. Und dementsprechend ja, fand ich es krass, wie irgendwie alle auf diesen blauen Osten nach der Bundestagswahl gezeigt haben. Und ja, es gibt irgendwie diesen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland. Und gleichzeitig hat die AfD in Westdeutschland mittlerweile die gleichen Werte, wie sie vor 5 oder 6 Jahren in Brandenburg und Sachsen hatte, wo sich irgendwie bundesweit darüber echauffiert wurde. Mal ganz davon abgesehen, dass man vielleicht auch hinterfragen könnte, ob es denn so positiv ist, dass eine Partei wie die CDU die westdeutschen Bundestagswahlen fast überall gewinnen konnte, nachdem irgendwie kurz zuvor Holocaust-Überlebende aus der Partei ausgetreten sind und ihr Bundesverdienstkreuz zurückgegeben haben wegen dem Brandmauerbruch im Bundestag. Ich habe in dem Buch genau das, was ich eben gesagt habe, versucht, mit dem Begriff des Verantwortungs-Ping-Pongs so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, das Verantwortungs-Ping-Pong besteht irgendwie auf ganz vielen Ebenen. Eine davon ist auf jeden Fall Land versus Stadt. Als ich irgendwie von Zwickau nach Halle und dann nach Leipzig gezogen bin, konnte ich mir auf jeden Fall immer mal anhören, dass ich sowas wie ein Hinterlandsverräter sei. Und irgendwie ist es, glaube ich, auch berechtigt, weil wenn man wegzieht, dann bricht einfach für die Leute vor Ort was weg. Vor allem, wenn ganz viele Menschen meiner Generation wegziehen. Gleichzeitig habe ich dann irgendwie in Leipzig und Halle Leute getroffen, die mit dem Finger aufs Umland gezeigt haben und so Sätze gesagt haben wie: Wenn wir es in Halle und Leipzig schaffen, stabile antifaschistische Initiativen auf die Beine zu stellen, warum gelingt das dann euch irgendwie nicht im Umland und ziemlich von oben herab auf uns zugegangen sind? Und ich glaube, dass beides irgendwie keine Lösung sein kann, denn spätestens das Wahlverhalten von Menschen im ländlichen Umland hat eben auch eine Auswirkung auf das Leben in Großstädten. Und gleichzeitig sind Leute im ländlichen Umland einfach auf Menschen in Großstädten, die sensibilisiert für das sind, was im ländlichen Umland passiert, angewiesen und auf ja, einen konstanten Austausch von Unterstützung und Ressourcen. Als zweites habe ich dieses Verantwortungs-Ping-Pong auch so ein Stück weit zwischen Gesellschaft und Regierung aufgemacht. Ich erlebe einfach immer wieder Menschen, die unter Aktivismus vor allem verstehen, zu fordern und an die da oben irgendwie zu appellieren. Ich glaube, spätestens im Jahr 2025 sollten wir verstehen, dass wir uns niemals blind auf Regierungen oder den Staat verlassen können und dass wir alle eine Verantwortung haben, vielleicht auch Veränderungen im Kleinen einfach selbst zu übernehmen und voranzutreiben. Und gleichzeitig erlebe ich dann irgendwie oft Spitzenpolitiker, die so Sätze sagen wie, ja, wir können jetzt hier an der Regierung wirklich wenig unternehmen, die Demokratiekrise ist so groß, wir lösen sie nur, wenn jetzt wirklich jede einzelne Person endlich Zivilcourage betreibt und aktiv wird. Ich glaube, für Initiativen und Menschen, die sich wirklich seit Jahren im Osten, aber auch anderswo den Arsch aufreißen, damit auch wirklich was riskieren, die immer wieder fordern, die auf Demokratiefördergesetze, auf Bildungssondervermögen, die auf all diese Dinge warten, sind Aussagen wie dieser ein ziemlicher Schlag in den Rücken. Und auch hier zeigt sich, glaube ich, wieder ganz gut, dass es ganz vielen Akteuren in der Gesellschaft oft irgendwie ja, recht gut tut, das Problem einfach von sich weg zu schieben, um nicht über sich selbst zu sprechen. Ich finde es auch absurd, dass es immer noch so Begriffe gibt wie irgendwie den rechten Rand. Ich glaube, es gibt keinen rechten Rand. Es gibt eine Normalisierung von Faschismus und Rassismus, die in allen Schichten der Gesellschaft, in allen Teilen stattfindet. Und als drittes mache ich dieses Verantwortungs-Ping-Pong. Ihr könnt es wahrscheinlich schon erahnen, zwischen Ost- und Westdeutschland auf. Und genau das will ich ganz gerne noch mal kurz vorlesen. Spreche ich in Westdeutschland über rechten Terror, Hassnachrichten und diskriminierende Gewalt, dann fallen den Leuten häufig die Kinnladen herunter. Alle sind total schockiert und viele glauben, dass das nur ein ostdeutsches Problem sei. Sie zeigen auf Ostdeutschland oder Sachsen und vergessen dann viel zu oft, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ich frage dann immer, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, dass die AfD und die extreme Rechte ihr Erfolgsmodell Ostdeutschland auf Westdeutschland übertragen könnten. Habt ihr die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Hessen ignoriert? Habt ihr den rechten NSU-Terror, den Terror in Hanau, München, Ida Oberstadt und Kassel ignoriert? Ignoriert ihr die gesamtdeutsche Verantwortung für den Kampf um Demokratie und eine offene Gesellschaft? Gleichzeitig erlebe ich häufig Ossis, die sich permanent zu Unrecht der westdeutschen Zuschreibung des Dunkeldeutschlands bezichtigt fühlen und im gleichen Atemzug beginnen, die katastrophale Lage vor Ort kleinzureden. Dunkeldeutschland ist nicht nur ein Image, das uns von Westdeutschen aufgedrückt wurde. Der Begriff ist auch ein Resultat des ständigen Wegsehens einiger meiner ostdeutschen Mitmenschen. Wenn wir nicht mehr so genannt werden wollen, dann müssen auch wir etwas dagegen tun. Dann müssen auch wir vor der eigenen Haustür kehren. Und das darf dann eben nicht bedeuten, dass wir uns einfach nur stumpf darüber aufregen, so genannt zu werden. Sondern das muss bedeuten, dass wir Dinge aktiv verändern, damit queere Menschen mit Migrationsgeschichte und andere Bedrohte sich hier endlich sicher sein können. Wir müssen den Status quo verändern. Dann ändert sich als praktischer Nebeneffekt vielleicht auch irgendwann das Image. Doch das sollte niemals ein Selbstzweck sein. Denn solange die Mehrheit schweigt, solange mag sich der Begriff Dunkeldeutschland für Menschen wie mich, also den anderen Osten, vielleicht fies anhören, trifft aber dennoch irgendwo zu. Im Mai 2024 fahre ich für Lesungen wieder quer durchs Land. Stendal, Köln, Leipzig, Dresden, Braunschweig, Chemnitz, sogar Wien ist dabei. Zwischendurch bin ich erneut im westdeutschen Koblenz und sende nach der Lesung eine Sprachnachricht an einen guten Freund. Moin, ich war heute in Koblenz und hatte eine Lesung. Davor bin ich noch mit ein paar Koblenzern durch die Stadt gelaufen, denn sie wollten mir unter anderem eine Gedenktafel mit folgender Aufschrift zeigen. Hier ermordete am 24.08.1992 ein rechtsradikaler Täter den Obdachlosen Frank Bönisch und verletzte mehrere Menschen. Die Koblenzer erzählten mir, dass die Freunde des extrem rechten Täters zum Tatzeitpunkt nach Rostock-Lichtenhagen gefahren sind, um dort die rassistischen Pogrome zu unterstützen. Der Täter konnte nicht mitfahren und hat anschließend entschlossen, eine Tat ähnlicher Motivation in Koblenz zu vollstrecken. Er hat sich auf den Marktplatz gestellt, wild um sich geschossen und einen Obdachlosen ermordet. Wenn Leute an Rostock denken, dann denken sie berechtigterweise auch und vor allem an die rassistischen Pogrome Anfang der 90er oder den NSU-Mord an Mehmet Turgut. Wenn Leute an Koblenz denken, dann denken sie wahrscheinlich häufig an das Kaiserdenkmal oder das Kurfürstliche Schloss. Als ich die Geschichte des ermordeten Obdachlosen Frank Bönisch höre, muss ich schlucken. Zum einen, weil mein Nichtwissen über den tragischen rechten Mord mal wieder erschreckend auf den Punkt bringt, wie sehr die Abwertung obdachloser Menschen bis hin zu offener Gewalt unter dem Radar bleibt. Zum anderen, weil ich es unfassbar finde, dass Koblenz in der gesellschaftlichen Erinnerung an den Rassismus und die rechte Gewalt in Rostock keinen Platz zu finden scheint. Spätestens hier platzt die Erzählung vom rassistischen Osten, die Westdeutschland außen vor lässt. Ich habe kein Verständnis für ein Verantwortungsgefühl, das an der Stadt-, Landes- oder bundesdeutschen Grenze endet. Koblenz geht uns in Ostdeutschland an, genauso wie euch in Westdeutschland Rostock angeht. Warum ich diese Beispiele des Verantwortungspingpongs so ausführlich erläutere, weil ich meine, in diesen verkürzten Debatten einen Vorgang erkennen zu können, in dem komplexe Dynamiken auf ein duales Freund-Feind-Denken vereinfacht werden. Vielleicht ist dieses Denken manchmal angebracht, wie im Falle von Oschmanns, der Osten, eine westdeutsche Erfindung, um berechtigte Gefühle und wütende Emotionen zu kanalisieren und für andere Nicht-Ossis verständlicher zu machen. Vielleicht sorgt ein Text dieser Art allerdings auch zu einer sich weiter verschärfenden, hitzigen Debatte, die am Ende die Gräben vertieft, statt sie langfristig zu überbrücken. Ich glaube an eine Diskussion, in der wir zum Beispiel die Wiedervereinigung kritisch betrachten, schließlich glich der politische Prozess wohl eher einer Übernahme, so lautet auch der Titel eines Buches von Ilko Sascha Kowalczuk. Ich möchte aber gleichzeitig dafür plädieren, pragmatisch die Zukunft zu gestalten, statt sich nur im Wirrwarr der 90er zu verheddern. Ich finde es so nervig, nach Lesungen über akute rechte Gewalt und persönliche Bedrohungen manchmal einzig und allein zur DDR-Geschichte ausgefragt zu werden. Die Ursachen sind wichtig, um die Geschichte zu verstehen und um daraus zu lernen. Aber die Begebenheiten sind jetzt, hier und heute, wie sie sind. Die extreme Rechte ist weiter auf dem Vormarsch und die AfD feiert viel zu große Erfolge. Ich finde, wir können uns das ständige Verantwortungspingpong schlicht nicht mehr leisten, denn ein Verantwortungspingpong, das auch in der Ursachendiskussion häufig betrieben wird, raubt uns wichtige Zeit, um zielführend und vorausblickend zu diskutieren, wie wir Ost- und Westdeutschland gemeinsam demokratischer, gerechter und fairer gestalten können. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, kennt, aber ich finde es immer wieder teilweise ein Stück weit absurd, was es so für Diskussionen angeregt hat. Ich meine, zugespitzt formuliert ist seine These, dass das, was im Osten passiert, vor allem daran liegt, wie der Osten vom Westen behandelt wurde. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall auch was dran ist. Ich glaube, man muss weiter darüber sprechen, wenn Ossis weniger verdienen, weniger erben, weniger in hohen Ämtern repräsentiert sind. Und gleichzeitig stelle ich auch immer wieder fest, dass Leute das als Legitimation oder Rechtfertigung nutzen, um ihre antidemokratische, AfD-unterstützende Position zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde, genau das sollten wir irgendwie niemals miteinander vermischen, denn selbst die ungerechteste Behandlung von wem auch immer ist kein Grund dafür, um irgendwie faschistische Parteien zu unterstützen. Gleichzeitig habe ich im Buch, glaube ich, auch so ein Stück weit versuchen wollen, so ein Stück weit das kritisch zu hinterfragen, was wir als Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren so gemacht bzw. nicht gemacht haben. Und Anlass dafür war für mich eine Erfahrung auf einer Demonstration in Johanngeorgenstadt im Erzgebirge. Deswegen würde ich euch ganz gern kurz auf eine kleine Reise nach Johanngeorgenstadt mitnehmen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir vielleicht gut oder auch nicht so gut gemacht haben in den letzten Jahren. Am 4. November 2023 fahre ich zu einer antifaschistischen Demo ins erzgebirgische Johanngeorgenstadt. Es ist ein Ort mit rund 5000 EinwohnerInnen, den ich schon lange kenne. Erst aus den Geschichten meiner Eltern, die sich dort auf einer christlichen Rüstzeit kennengelernt haben, dann aus meiner eigenen Kindheit. Auch ich fuhr mit Kindern aus meiner Kirchgemeinde in den Schulferien für Rüstzeiten nach Johanngeorgenstadt. Wir übernachteten in Blockhütten am Waldrand, gingen wandern, spielten Fußball und sangen christliche Lieder. Sehr lange habe ich den Ort nur mit den schönen Ausflügen in den Schulferien in Verbindung gebracht. Das änderte sich durch meine Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Untergrund. In dem Aufruf, den ich als Reel zur Werbung für die Demo in Johanngeorgenstadt hochlade, erzähle ich, Anfang der 2000er agierte hier eine extrem rechte Gruppe namens Brigade Ost. Mindestens 100 bis 150 Neonazis organisierten sich. Kurz nach Enttarnung des NSU in Zwickau am 4. November 2011 wird bekannt, mindestens 4 Menschen der extrem rechten Brigade Ost aus Johanngeorgenstadt sollen die NSU-Terroristen, die mindestens 10 Menschen ermordeten, unterstützt haben. Johanngeorgenstadt bleibt seitdem unter dem Radar, dabei ist die Stadt noch immer Zentrum für rechtsesoterische Siedler, die neonazistische Black-Metal-Szene und andere extrem rechte Akteure. Das Wissen um die neonazistischen Strukturen in Johanngeorgenstadt geistert schon lange durch Sachsens Politikgruppen. Doch die Demo im November 2023, 12 Jahre nach Enttarnung des NSU, ist die erste, die vor Ort darauf aufmerksam machen wird. Als ich nach der Demo wieder sicher zu Hause angekommen bin, schreibe ich einen kleinen Demobericht und lade ihn über meine Kanäle hoch. Von Anfang an begleiteten junge und alte Neonazis unseren antifaschistischen Demozug. Erst nach mehreren verbalen Attacken und Provokationen griffen einzelne Cops ein. Bis zu diesem Zeitpunkt liefen gewaltbereite Neonazis unbehelligt neben uns her und wurden zunehmend mehr. Unbeholfene, zaghafte PolizistInnen griffen viel zu spät ein, doch immerhin gab es das erste Mal Pfefferspray. An beinahe jeder Einfahrt tauchten neue, teilweise betrunkene Neonazis auf, pöbelten und signalisierten ihre Gewaltbereitschaft. Angekommen bei der Zwischenkundgebung kracht es das erste Mal. Am gegenüberliegenden Feld explodiert ein für mich unidentifizierbares Objekt, vermutlich ein illegaler Böller. Nach der Explosion steigt mehrere Sekunden lang Rauch auf. Die Neonazis fühlen sich sicher, gestärkt und pöbeln noch lauter weiter. Gerade als etwas Ruhe einkehrt, kracht es zum zweiten Mal, wenige Meter von uns entfernt, vor einer Hausfassade. Alle zucken zusammen, kurze Panik. In diesen Minuten regnet es das zweite Mal Pfeffer für einige der Neonazis. Die Route wird gekürzt und der Demozug setzt sich wieder in Bewegung in Richtung Abschlusskundgebung. Die PolizistInnen wirkten unterbesetzt und überfordert. Bis auf wenige Menschen, die uns einen Daumen nach oben zeigten, war die Situation mehrfach angespannt. Von Sicherheitsgefühl darf keine Rede sein. Der Tag zeigt die extrem rechte Raumnahme und Normalisierung im Erzgebirge so deutlich, wie ich es selten gesehen habe. Was ich im Text auf Instagram jedoch nicht erwähne, ist, dass mich die Demo noch mehrere Tage beschäftigen wird. Vor allem eine Szene bleibt mir im Gedächtnis. Als wir mit unserer Demo gerade durch eine Neubaublocksiedlung ziehen, verkündet der Moderator auf dem Lautsprecherwagen: Ihr lebt in einer Täterstadt. Ist es euch egal, dass UnterstützerInnen von Mördern bei euch wohnen? Ich blicke in entgeisterte Gesichter von Menschen, die auf ihrem Balkon stehen und fassungslos auf unsere Demo blicken. Natürlich verstehe ich die Wut des Moderators. Ich verstehe sie, weil man in dieser Stadt sehr schnell das Gefühl bekommt, dass sich niemand, also wirklich niemand, interessiert für unseren Protest und für den tragischen Nährboden, der dazu beitragen konnte, dass der NSU so viele Menschen ermordete. Auf der anderen Seite merke ich, wie weit entfernt das, was der Moderator da erzählt, von der Lebensrealität der Menschen im Block entfernt ist. Das Erzgebirge ist nach wie vor eine strukturschwache Region mit viel Leerstand, einem schlechten ÖPNV und jeder Menge Tristesse. 2020 beklagt die im Erzgebirge aufgewachsene Journalistin Jessica Ramczyk in einem Artikel des Missy Magazine vor allem auch die Lage von Frauen. Das Erzgebirge besitzt kein Frauenhaus, dabei dominieren die Ultrakonservativen der CDU. Die Menschen im Block sehen, gelinde gesagt, nicht besonders reich aus und ich frage mich in diesem Moment, ob die Ansprache wirklich die richtige ist. Man versetze sich mal in die Lage dieser Menschen. Du stehst nach einer langen Arbeitswoche am Samstagvormittag auf deinem Balkon, eine schwarz gekleidete Antifa-Demo zieht an dir vorbei und du wirst von einem Lautsprecherwagen aus angeschrien, den NSU billigend in Kauf genommen zu haben. Um es mal ganz klar zu sagen, ich habe jede Menge Verständnis dafür, dass sich Leute auf solchen Demos vermummen und schwarz kleiden, denn jedes von Neonazis getätigte Foto, auf dem man zu erkennen ist, kann einem gerade im Erzgebirge am nächsten Tag Probleme machen. Und natürlich ist es schlimm, dass der NSU vor Ort so totgeschwiegen wird. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob diejenigen, die eigentlich unsere Verbündeten sein könnten, also die Menschen auf den Balkonen, die auf mich ziemlich abgehängt, aber nicht neonazistisch wirken, wirklich unsere HauptadressatInnen sein sollten. Spätestens, als mir ein Freund berichtet, dass Neonazis nach der Demo örtlichen Linken einen Hausbesuch abgestattet haben sollen, bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Da fahren wir aus unseren Großstadtblasen in die Provinz, demonstrieren lautstark, fahren zurück und die örtlichen DemonstrantInnen kriegen den ganzen Stress ab. Das fühlt sich für mich nicht richtig und vor allem wenig nachhaltig an. Ich würde mir wünschen, dass wir es neben den wichtigen und richtigen Leuchtturm- und Einzeldemonstrationen mehr darauf setzen würden, Angebote vor Ort zu schaffen, die die Leute nachhaltig und langfristig da abholen, wo sie stehen. Ja, ich glaube, dass das, was ich eben gesagt habe, auch manchmal leichter gesagt als getan ist. Denn immer dann, wenn Leute auch gerade in Ostdeutschland proaktiv auf die Straße gehen, ob bei Christopher Street Days, ob bei Klimaprotesten, ob bei anderen Protesten, immer dann sind sie natürlich im zweiten Schritt mit allerlei Gegenwind konfrontiert. Und deswegen befindet man sich, glaube ich, ganz schnell wieder in diesem antifaschistischen Abwehrkampf und in dieser, ja, in diesem Hamsterrad des Reagierens auf das, was die extreme Rechte macht. Gleichzeitig sollten wir, glaube ich, auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr in diesem Hamsterrad des Reagierens verheddern und ja, Chancen außer Acht lassen, bei denen wir vielleicht auch proaktiv irgendwie Leute auf unsere Seite ziehen könnten. Denn ich glaube, wir sind als Gesellschaft und auch als politische Akteure in den letzten Monaten einfach so ein Stück weit auch in einem Dilemma. Es wäre einerseits falsch, auf die extremrechten Tabubrüche nicht zu reagieren und das einfach so stehen zu lassen und totzuschweigen und zu ignorieren. Ich glaube, es ist aber auch einfach irgendwie extrem verstörend, dass irgendwie so ein Typ wie Elon Musk einen Hitlergruß zeigt und daraufhin wochenlang Diskussionen in Talkshows bestimmt, wochenlang irgendwie Titelseiten von Zeitungen dominiert und wochenlang auch ein Stück weit das dominiert, was vielleicht eine linke Perspektive dem irgendwie entgegensetzen könnte, indem man sich nur an diesen Beispielen abarbeitet. Ich glaube, spätestens wenn ich irgendwie in so kleinen Orten unterwegs bin, wo Leute einfach abgefuckt darüber sind, dass sie nach dem Feiern gehen im nächst größeren Ort nicht mehr wissen, wie sie nach Hause kommen können, weil kein ÖPNV fährt, wenn sie irgendwie sehen, dass ihren Jugendsozialarbeitern die Kohle weggekürzt wird und alternative Jugendzentren in ganz, ganz vielen Orten irgendwie um ihr Überleben bangen müssen, dann glaube ich, sind das alles Punkte, mit denen wir ganz konkret irgendwie Leute gewinnen könnten. Und ich glaube, ich bin dankbar, dass genau das ja auch in den letzten Monaten zumindest so ein Stück weit funktioniert hat. Ich bin irgendwie nicht mit allem einverstanden, was die Linkspartei sagt und macht, aber ich glaube, ihr Wahlkampf, der eben ganz konkret darauf gebaut hat, keine faschistisch-rassistischen Narrative zu übernehmen und irgendwie eine stabile Stimme für Asylrecht und Co. zu bleiben in Zeiten, in denen das selbst die SPD oder die Grüne Partei nicht wirklich für sich beanspruchen kann. Ich glaube, in genau diesen Zeiten zeigt es, dass man auch damit irgendwie gewinnen kann. Denn das, was ich auch immer wieder bei Schullesungen merke, ist, dass Leute irgendwie oft das Thema Migration ansprechen. Aber wenn man länger nachbohrt, dann werden eben Themen angesprochen wie steigende Löhne, wie ein schlechter ÖPNV im ländlichen Raum und all diese Dinge. Und ich glaube, wir sollten genau das irgendwie weiter betreiben. Und ich würde vielleicht so dem Ende zugehend vielleicht noch ein kurzes Beispiel erzählen, was ich in den letzten Jahren erlebt habe in Zwickau, was mich irgendwie ziemlich stark motiviert hat und genau zeigt, dass diese Kämpfe irgendwie gelingen können. Zwickau ist eine große Automobilbaustadt. Mein Papa arbeitet irgendwie vor Ort im Volkswagenwerk und relativ schnell war ich in Zwickau auch mit Fridays for Future und mit Klimaaktivismus irgendwie politisiert worden. Und ich glaube aber auch aufgrund dessen, dass Zwickau heute so ein großer Automobilbaustandort ist es nicht immer ganz leicht, mit Klimafragen irgendwie die Leute für sich zu begeistern. Und vor einem guten Jahr wurde in Zwickau bekannt, dass ein Automobilbauzulieferer namens GKN seinen Betrieb schließen wird. Und GKN ist ein Automobilbauzulieferer, der Gelenkwellen für Autos herstellt. Und kurz daraufhin sind unter anderem Extremrechte in den Betrieb gegangen und meinten, eure Arbeitsplätze brechen weg wegen den bösen Linken, Grünen und Fridays for Future. Was natürlich eine dreiste Lüge war. Dieser Betrieb will seine Arbeitsplätze ins Ausland verlagern, weil er dort die Menschen nicht so hoch entlohnen muss und Profitmaximierung über Arbeitsplätze stellt. Und wir dachten uns als Zwickauer Klimagruppe, dass wir genau dieses Spiel in der Form so nicht mitspielen wollen und haben uns daraufhin ein Beispiel genommen an AktivistInnen in Florenz in Italien. Denn dort war tatsächlich was ganz Ähnliches passiert. Dort gibt es auch diesen Automobilbauzulieferer namens GKN, der von einem auf den anderen Tag seinen Betrieb geschlossen hat. Hunderte Menschen waren von einem auf den anderen Tag arbeitslos. Doch was daraufhin geschah, ist meiner Ansicht nach ziemlich beeindruckend. denn die Belegschaft von dem Betrieb hat gemeinsam mit Klimaaktivisten beschlossen, diesen Betrieb zu besetzen. Und während dieser Besetzung hat sich diese Belegschaft mit Experten an einen Tisch gesetzt und einen Produktionsplan erstellt, um zukünftig in diesem Werk Photovoltaikanlagen herzustellen. Und diese Menschen haben mittlerweile eine Genossenschaft gegründet und sind wirklich kurz davor, viele von diesen Arbeitsplätzen zu retten. Und sie hatten eine Grußbotschaft an Zwickau gesendet mit dem Ziel, dass wir sowas ja auch mal probieren könnten. Und jetzt haben wir tatsächlich nicht den Betrieb besetzt, aber wir haben uns zumindest mehrfach mit den Arbeitern des Betriebs zusammengesetzt, gemeinsam diskutiert und dann auch einen gemeinsamen Protest auf die Straße gebracht, bei dem so über 100 Leute gekommen sind und bei dem auch Arbeitende und Gewerkschafter Redebeiträge gehalten haben. Und ich erzähle dieses Beispiel vielleicht aus zwei Gründen. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass seitdem nicht mehr so viel dahingehend passiert ist in Zwickau. Aber mir macht dieses Beispiel trotzdem noch ziemlich viel Mut. Ich erzähle dieses Beispiel vor allem aus zwei Gründen. Der erste ist, ich glaube, ganz viele Menschen, die sich im Osten in Initiativen, im Ehrenamt Tag für Tag den Arsch aufreißen, die würden sich freuen, auch dann gesehen zu werden, wenn sie nicht gerade irgendwie bedroht oder beleidigt werden. Ich glaube, ich und ganz viele andere haben manchmal das Gefühl, dass ihre Stimme nur dann zählt, wenn sie irgendwie als praktisches Beispiel dienen können, um mal kurz zu beschreiben, wie weit der Faschismus in Städten wie Zwickau schon vorangeschritten ist. Aber nee, ich glaube, die Stimmen von Betroffenen und Menschen, die vor Ort aktiv sind, die sind jederzeit wichtig und sollten irgendwie jederzeit gehört werden. Ja, und der andere Grund, warum ich das sage, ist, glaube ich, einfach der, dass ich es nach wie vor ziemlich zum Kotzen finde, wenn gerade PolitikerInnen immer noch davon sprechen, dass diese Demokratiekrise, diesen Rechtsruck, den wir hier erleben, dass das primär irgendwie nur damit zu tun hat, dass es zu wenig politische Bildungsangebote gibt. Ich würde sagen, ja, es braucht mehr politische Bildung, es braucht ein Sondervermögen Bildung, aber ich glaube, der Nährboden, auf dem Faschismus wächst, der wächst halt stetig, wenn die Bevölkerung sieht, dass von einem auf den anderen Tag ganz viel Geld fürs Militär und für Aufrüstung da ist. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wir auf jeden Fall weiterhin die Ukraine beispielsweise stark unterstützen sollten. Aber wenn sie auf der anderen Seite sehen, dass kein Geld ist, da ist für Soziales, für ÖPNV, für all diese Dinge, die die Menschen auch beschäftigen und ihr Leben beeinflussen, dann sorgt das, glaube ich, dafür, dass A, Ungleichheit wächst, und B, Menschen irgendwie wütender werden. Und ich glaube, dass wir genau da versuchen sollten, reinzugehen. Deswegen bin ich manchmal genervt von so Podien, wo irgendwie abstrakt über Geschichtsaufarbeitung und politische Bildung gesprochen wird, aber einfach diese fucking Ungleichheit, die in diesem Land immer größer wird und sogar im europäischen Vergleich einfach alles durchbricht, was man sich vorstellen kann, unausgesprochen bleibt. Und ich würde vielleicht an dieser Stelle so langsam zum Ende kommen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für die ein oder andere Frage. Bevor ich das mache, will ich vielleicht noch eine Seite vorlesen. Denn relativ häufig werde ich in Großstädten, aber auch in Westdeutschland gefragt, ja Jakob, nach dem, was du so erlebt hast und was deine Freunde und Mitstreitenden so erleben, fühlst du dich denn am Ende des Tages ostdeutsch und was genau bedeutet das für dich? Und ich glaube, ich war bei der Antwort auf diese Frage relativ lange ziemlich stark hin und her gerissen und habe mir auf den letzten Seiten des Buches versucht, eine kurze Antwort auf diese Frage zu finden. Ich fühle mich dem Osten verpflichtet und das ist auch gut so. Ostdeutsch fühle ich mich vielleicht noch gar nicht so lange. Früher hat das in meiner Wahrnehmung gar keine große Rolle gespielt. Aber spätestens, seitdem ich von Wessis permanent gefragt werde, was an unserem politischen Engagement im dunkeldeutschen Ostdeutschland so besonders ist, weiß ich, dass ich Ossi bin und dass ich weiter für den korrekteren Osten einstehen möchte. Wenn mir Faschos vorwerfen, dass ich als Linker kein Ossi bin, dann will ich sagen, doch, ich bin auch Ossi, Linke sind auch Ossis, die Frau mit dem Kopftuch, der Typ mit den lackierten Fingernägeln, der Obdachlose auf dem Bahnhofsvorplatz in Zwickau, wir sind Ostdeutsche und wir werden unsere Heimat nicht so schnell an die Faschos verhökern. Oder wie ich nach den Wahlergebnissen der sächsischen Landtagswahlen auf einer Demo in Leipzig gesagt habe, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn diese verrückt gewordenen Neonazis, CSDs, Geflüchtetenunterkünfte oder meine stabilen antifaschistischen Friends in meinem Heimatort Zwickau angreifen wollen und dabei Ost-Ost-Ostdeutschland schreien, würde ich manchmal gerne erwidern und umso lauter Ost-Ost-Ostdeutschland zurückrufen. Was ich damit meine, ich würde den immer aggressiver werdenden Neonazis gern unter die Nase reiben, dass Städte wie meine Heimatstadt Zwickau nicht nur deren Agitationszonen darstellen, sondern dass Städte wie Zwickau auch Orte sind, in denen Zecken wie ich ihre verdammte Jugend verbracht haben. Ich kann, möchte und werde nicht hinnehmen, dass uns die Neonazis all das kaputt machen. Niemals. Danke.
Ja, danke Jakob für deine tolle Lesung. Mega
danke
wichtige
euch,
Arbeit.
Danke Zuhören. Ja, ich würde so langsam in die Fragerunde übergehen, vielleicht noch ganz kurz davor. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich geht es vielen so, die hier sind. Ich finde es einfach absurd, auf dieser fucking Fusion zu chillen und einfach eine ultra gute Zeit zu haben und dann nächste Woche wieder durch Schulen zu fahren und Schüler zu treffen, die mir erzählen, sie würden sich gerne mit anderen Leuten an ihrer Schule zusammenschließen, aber sie wissen nicht mit wem. Ich stand irgendwie letztens in Sachsen-Anhalt an einer Schule, an der 80% zur U18-Wahl AfD gewählt haben. Und dann steht man da so und fragt sich irgendwie, was es bringt. Aber auch da kamen irgendwie ein paar einzelne Leute auf mich zu, die meinten, dass es gut war, dass wir heute darüber gesprochen haben. Und ich glaube, es ist gerade einfach alles ein massiver Abfuck, aber ich glaube, jede Person, die wir irgendwie überzeugen und mit ins Boot holen, um sich antifaschistisch zu organisieren, die zählt, auch wenn das irgendwie manchmal alles sehr abfuckt. Ich finde es auch immer wieder crazy, dass sehr viele Leute, mich eingeschlossen wahrscheinlich, viel zu häufig einfach noch mit so einem Feuerlösch-Syndrom unterwegs sind. Ich werde einfach in letzter Zeit super oft von Lehrkräften von den verschiedensten Schulen in ganz Deutschland kontaktiert, um irgendwie vorbeizukommen, um über Rechtsextremismus zu sprechen. Und meistens ist die Hauptintention der Lehrkräfte, die mich einladen, irgendwie die zu sagen, ja, Jakob, bitte bring mal in 90 Minuten die Neonazi-Kinder an unserer Schule davon ab, Neonazis zu sein. Logischerweise gelingt das in 90 Minuten nicht wirklich, aber ich check halt immer wieder, dass in der Zeit, in der man vielleicht ein Fascho davon abbringt, Fascho zu sein, dass man in der im besten Falle mit 10 oder 15 Kids auch an Schulen darüber diskutieren kann, wie man zum Beispiel eine Antidiskriminierungs-AG gründen kann und dass das auch in so kleinen fucking Orten wie Grimma, Zwickau, Colditz, Plauen und Co. doch immer wieder gelingt, das macht mir, glaube ich, ziemlich viel Hoffnung. Ich weiß manchmal ehrlich gesagt nicht, ob wir wirklich noch mehr sind. Wie definieren wir irgendwie dieses Wir? Wenn es darum geht, demokratische Parteien zu wählen, dann sind wir mehr. Aber ich glaube, spätestens eine CDU ist halt nicht wehrhaft demokratisch. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt es vielleicht manchmal auch nicht unbedingt darauf an, ob wir mehr sind, sondern ich glaube, das fucking Wichtigste ist, dass wir dieses Wir überhaupt bewahren und dass wir uns aufeinander verlassen können und in Zwickau und in kleinen Orten immer wieder Leute zu treffen, die wirklich nicht unbedingt in der Mehrheit sind, aber die sich aufeinander verlassen können und die füreinander da sind. Ich glaube, das ist das, was dieses Festival ganz gut transportiert und das ist das, was wir auch in unseren Organisierungen vor Ort versuchen sollten, weiterzutreiben. Okay, ich höre auf, emotional rumzuerzählen und ich glaube, wir haben noch so Fragen für Zeit für 2-3 Fragen. Ich bin offen für alles, für Kritik, für Fragen, für das, was ihr gerade fühlt oder denkt nach der Lesung. Genau, ich freue mich, wenn sich jemand traut. Es gibt da ein Mikro. Genau. Sorry, ich habe es nicht verstanden. Gerne einfach mehr. Vielen Dank. Gerne einfach melden vielleicht und dann kommt das Mikrofon zu euch.
Hallo, Ich komme aus Chemnitz, ich lebe in Leipzig. Ich bin kurz vor der Wende mit meinem Vater aus der DDR abgehauen und arbeite als Zeitzeugin an Schulen in Ostdeutschland. Bin auch immer besorgter darüber, was ich da für Fragen bekomme in letzter Zeit. Und wir sind im Moment auch von Kürzungen betroffen. Also ich arbeite mit der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammen. Genau, und da sage ich immer wieder, wir müssen in die Schulen im Westen gehen und dort darüber sprechen, weil im Osten, klar, ist es auch wichtig, aber die haben immer noch so ein bisschen mehr Info aus der Geschichte, aus der Familie oder aus dem Umkreis. Im Westen geht es oft nicht über den Lehrplanstoff hinaus, dass das überhaupt Priorität hat in den Schulen. Und deswegen habe ich so eine kleine Bitte an alle, die hier irgendwie an Schulen tätig sind oder Bildungseinrichtungen, tragt das einfach mal da rein. Ladet uns gern ein als Zeitzeugen. Es gibt viele Einrichtungen in den ostdeutschen Ländern, die sich darum kümmern. Und ganz viele Menschen, die da Geschichten zu erzählen haben und wo auch mir als Ostdeutsche oft noch der Atem stockt, was man da so hört. Und auch im Moment gerade so eine Glorifizierung wieder stattfindet, auch bei den Ostdeutschen, was ja auch irgendwie strange ist für mich. Genau, und deswegen bitte ich euch einfach da, ja, fragt uns an, schickt Anfragen, damit auch die bei uns sehen, dass wir quasi Geld brauchen und dass wir gewollt sind und dass wir gehört werden wollen.
Vielen Dank. Macht das. Weitere Meldungen. Wenn es wirklich gar keine mehr gibt. Eine Meldung machen wir noch. Das wäre schön. Aber wenn es nicht so ist, dann bin ich noch hier. Also kommt voll gerne einfach auf mich zu. Und ja, ich bin auch schon ein bisschen Festival verballert. Ich hoffe, ihr habt alle noch eine gute Zeit und wir können gleich noch kurz miteinander quatschen. Danke, dass ihr alle da wart. Danke. Applaus